Ja, guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, ihr könnt mit meiner Stimme heute Vorlieb nehmen. Etwas angeschlagen. Wir haben hier an der Decke hängen, was bleibt? Der Glaube. Vor 2 Wochen hat der Volker eine Predigt darüber gehalten, woran wir glauben, was der Inhalt unseres Glaubens ist. Und ich möchte heute auch nochmal über dieses Thema reden. Allerdings möchte ich über Glauben und Vertrauen sprechen. Und eigentlich hatte ich auch angegeben, dass wir ab Vers 35 die Schriftlesung machen. Aber ich lese einfach nochmal die beiden Verse vor, die mir gerade wichtig noch sind. Kapitel 10, Vers 35 und 36. Da steht, ich lese jetzt aus der Lutherbibel: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und daran würden sich dann die anderen Verse anschließen. Ja, mit diesem Thema, das Thema wird hier eingeläutet, Vertrauen wird hier erwähnt. Und ich möchte jetzt nicht über diese Verse aus Kapitel 10 reden, sondern über das berühmte Kapitel 11 aus dem Hebräerbrief. Das Kapitel der Glaubenshelden, wie wir das oft nennen. Und vielleicht mal kurz zu dem Hebräerbrief. Der ging an die Hebräer, an die Christen in Jerusalem, geschrieben im Jahre zwischen 60 und 70 nach Christus, also circa 30 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung. Und diese Christen in Jerusalem, die waren stark verfolgt. Die waren unter einem sehr großen Druck von ihren Landsleuten, von ihren Familien sogar. Und zwar der Druck, sich anzupassen. Der Druck, wieder zurückzugehen in das Opfern, was im Judentum ja normal war, was Gott in dem alten testamentlichen Bund ja auch gegeben hatte. Sie waren unter dem Druck, nicht mehr Jesus zu verkündigen, unter dem Druck, sich nicht mehr zu treffen zusammen und so weiter. Also sie waren unter einem starken Druck, sie waren eine verfolgte Gemeinde. Und dieser Brief ist geschrieben ein paar Jahre, bevor Jerusalem zerstört wurde. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem letztlich zerstört. Und da hat sich auch erfüllt, was Herr Jesus gesagt hat über den Tempel. Kein Stein blieb auf dem anderen. Und noch, als dieser Brief geschrieben wurde, waren diese Christen auch in Jerusalem. Und heute möchten wir ja uns angucken, was dieses 11. Kapitel, was es vielleicht diesen Menschen damals zu sagen hatte, was es uns heute zu sagen hat. Ich möchte nicht das ganze Kapitel 11 machen, das hat sehr viele Verse. Interessant fand ich aber, dass Hebräer 12, das nachfolgende Kapitel, damit anfängt, dass es sagt: Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns und so weiter. Eine Wolke von Zeugen, damit meinte eine Vielzahl von diesen Zeugen, von diesen Menschen, über die er in dem 11. Kapitel schreibt. Und er schreibt das den Hebräern, dieses 11. Kapitel, damit sie neuen Mut in ihrer Lebenssituation der Verfolgung bekommen, damit sie sich daran erinnern, was es heißt, hier auf dieser Erde auf Gott zu vertrauen. Und ich weiß nicht, wie deine Lebenssituation heute ist, wo du gerade vielleicht zweifelst, wo du Mut nötig hast, aber ich bin stark davon überzeugt, dass es eigentlich keine Lebenssituation gibt bei unserem Gott, wo er uns nicht ermutigen möchte. Und deshalb möchte ich noch einmal sagen, Vers 35, Kapitel 10, darum werf dein Vertrauen nicht weg, denn es hat eine große Belohnung. Für die Christen in Jerusalem meinte das Vertrauen, was sie hatten damals, Vertrauen in Jesus. In Jesus, der am Kreuz gestorben war und der ja das einmalige Opfer war. Sie mussten nicht mehr opfern wie die Juden, weil Jesus war das perfekte Opfer. Und ihr Vertrauen war auch alles in allem, was danach folgte. Dass sie jetzt Mitglieder der Gemeinde waren, dass sie eine ganz andere Beziehung zu Gott hatten, dass sie den Heiligen Geist haben, das waren alles Dinge, worauf sie vertrauen sollten. Aber das war angefochten. Und ja, an diese Aufforderung, wirft ein Vertrauen nicht weg, da schließe ich dann dieses 11. Kapitel dran an. Und ich möchte jetzt mal die ersten 12 Verse lesen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Ich möchte zum Start einmal noch anmerken, im Griechischen, das Wort für Glaube ist Pistis. Und das kann in der Bibel manchmal als Glaube übersetzt werden, manchmal als Vertrauen. Und es ist so immer unterschiedlich, wie es passt. Und ich habe mich jetzt viel damit beschäftigt und muss eigentlich sagen, irgendwie meint es so beides. Weil manchmal ist das Wort Glaube für uns etwas abstrakt. Aber Vertrauen ist etwas, womit wir was anfangen können. Und deshalb möchte ich heute auch immer mal wieder das anmerken, dass das Wort halt eigentlich ein und dasselbe bedeutet, Glauben und Vertrauen. Also man könnte sagen, es ist aber das Vertrauen eine feste Zuversicht. Das Wort Pistis kommt da drin vor. Und alles, dieser ganze Abschnitt beginnt jetzt mit dieser, ich würde jetzt mal sagen, einer Definition, ein allgemeiner Satz darüber, was ist Glauben. Und das, was da genannt wird, das kann man dann jeweils in dem Leben von diesen Menschen sehen, die danach ja so genannt werden, was mit denen passiert oder was Gott mit denen macht. Und man kann dann nachvollziehen, ja, diese Definition, die stimmt eigentlich. Und ich muss sagen, ihr habt heute Morgen auch schon alle Glauben bewiesen. Ihr habt euch auf den Stuhl gesetzt und geglaubt, dass der Stuhl euch hält. Ihr habt nicht gezweifelt, dass der Stuhl nachgeben würde, nehme ich mal an. Und das ist etwas, das ist unbewusstes Vertrauen. Das ist uns gar nicht bewusst, dass wir diese Entscheidung treffen, darauf zu vertrauen, dass der Stuhl jetzt hält. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Dinge, in die wir unbewusst vertrauen. Zum Beispiel, dass wenn ich in den Supermarkt gehe, dass die Sache, die ich kaufen will, auch da ist. Aber heute soll es nicht um diese Dinge gehen, sondern es soll um die Dinge gehen, wo wir uns bewusst entscheiden müssen zu vertrauen. Wo wir uns bewusst entscheiden müssen zu glauben. Als ich diese Definition hier gelesen habe, den ersten Vers, da habe ich mich gefragt, woher weiß ich denn, dass das auch geschehen wird, worauf ich hoffe? Was ist meine Garantie dafür? Nun, biblischer Glaube, der hat immer seinen Ursprung in dem, was Gott sagt. Das ist meine Garantie dafür. Das ist der Grund, warum ich glaube. Weil ich glaube, dass das, was Gott sagt, dass das auch geschehen wird. Wenn ich darauf vertraue, dass Gott mich lieb hat, dann tue ich das, weil Gott das gesagt hat. Wenn ich darauf vertraue, dass mir alle Dinge zum Besten dienen, auch wenn sie noch so schwierig sind, dann vertraue ich darauf, weil Gott das gesagt hat. Den Hebräern wurde in Kapitel 6, Vers 18 gesagt, es ist unmöglich, dass Gott lügt. Und das ist nicht die einzige Aussage in der Bibel, die das sagt. Gott lügt nicht. Er ist zu 100% vertrauenswürdig. Wenn er etwas sagt, dann wird das passieren. Und deshalb kann ich auch Gottes Zusagen vertrauen, deswegen kann ich seinem Wort glauben. Deshalb brauche ich eigentlich gar nicht zu zweifeln, sondern darf wirklich einfach vertrauen. Wenn ich in meinen eigenen Worten euch erklären möchte, was Glauben und Vertrauen heißt, wenn ich jetzt nicht diesen ersten Vers hier nehmen würde, dann würde ich sagen, ich lese etwas über Gott in seinem Wort und ich sage zu mir selber, okay Gott, wenn du das sagst, wenn du das versprichst, dann entscheide ich mich jetzt, dir zu glauben, dem zu vertrauen und zu sagen, dass es so sein wird. Ich vertraue dir, dass du die Wahrheit sagst. Und deshalb mache ich jetzt irgendwas, dies oder das, oder ich mache etwas nicht. Zum Beispiel vertraue ich Gott, wenn er sagt, werft alle eure Sorge auf mich, denn ich sorge für euch. Steht im 1. Petrus 5, Vers 7. Wenn ich dann Gott vertraue und ihm glaube, dass er das gemeint hat, was er da sagt, dann bete ich und werfe meine Sorgen auf ihn. Und dann darf ich auch wissen, dass Gott für mich sorgen wird. Dann ist mein Gebet im Grunde ein Handeln aus meinem Vertrauen heraus. Denn zwangsläufig besteht immer ein Zusammenhang zwischen unserem Vertrauen und dem, was wir tun. Dass wir das machen, woran wir glauben. Ich bete und werfe meine Sorgen auf Gott, weil ich ihm vertraue, dass er für mich sorgen wird. Das Gebet ist eine aktive Sache, eine Entscheidung. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wie sah deine letzte Woche aus? Hast du Vertrauen auf Gottes Zusagen gehabt? Hast du so gehandelt? Oder war dein Handeln eher davon bestimmt, dass du ja unabhängig von Gott gehandelt hast, unabhängig von ihm unterwegs warst? Dass die Dinge, die du gemacht hast, nichts mit ihm zu tun hatten und nichts mit seiner Zusage? Vers 2. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Damit meint der Autor halt diese Glaubenshelden, wie wir sie nennen, diese Menschen in der jüdischen Geschichte, mit denen Gott schon seinen Weg gegangen ist, die ja für die Christen in Jerusalem auch letztlich direkte Vorfahren in dem Sinne waren, halt schon manchmal 1000 Jahre früher. Und über diese Vorfahren möchte ich über zwei von diesen Vorfahren mit euch nachdenken. Und sie haben ein Zeugnis von Gott bekommen. Und das möchten wir auch am Ende uns nochmal über diese Frage, möchten wir kurz drüber nachdenken. Ich möchte anfangen mit dem Abel. Vers 4. Da steht, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Ich weiß nicht, die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte von Kain und Abel. Ganz am Anfang in der Bibel, 1. Mose 4. Die ersten beiden Söhne von Adam und Eva. Ich möchte sie nur ganz kurz nochmal erzählen. Und es war so, dass Kain und Abel sich entschließen, sie möchten Gott ein Opfer darbringen. Und sie wollen ihn anbeten. Und von ihren Eltern, Adam und Eva, wussten sie oder müssen es gewusst haben, dass durch die Sünde von ihren Eltern der Tod als Folge der Sünde in die Welt gekommen ist und dass auch sie einmal sterben werden müssten. Sie müssen sicherlich die Geschichte gehört haben von ihren Eltern, wie das alles zugegangen ist im Garten Eden. Und sie müssen auch gehört haben, dass Gott im Garten Eden schon ein Tier getötet hat, um die Eltern zu bekleiden. Die brauchten eine Bekleidung von Gott, damit die Sünde zugedeckt war. Und Kain und Abel mussten auch gewusst haben, dass sie ebenfalls Sünder waren, weil sie waren geboren von Sündern. Ja, und sie mussten halt gewusst haben, wie Gott dieses Tier im Garten Eden getötet hat, so können auch sie nur durch den Tod eines unschuldigen Tieres zu Gott kommen, mit ihm Gemeinschaft haben, ihn anbeten. So hatte Gott ja bereits an den Eltern gehandelt und ja, wenn man diese Geschichte liest, warum opfern die beiden, es wird nicht genannt, aber es macht Sinn, das ist Gottes Weg. Durch sein Vertrauen, lesen wir, hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als sein Bruder. Wie kam das? Wir lesen, dass Kain, der Bruder von Abel, der bringt kein Tier dar als Opfer, sondern der bringt Feldfrüchte dar. Er war ein Ackerbauer. Er hat sogar die besten seiner Feldfrüchte gegeben. Und sicherlich hat er gedacht, ich gebe mein Bestes, dann wird Gott ja wohl auch damit zufrieden sein. Es kümmerte Kain eigentlich nicht, dass er all das schon wusste von seinen Eltern, dass ein Tier sterben musste, dass auch sein Bruder das machte. Das kümmerte ihn nicht. Und es kümmerte Kain nicht, was Gott vielleicht von seiner Idee halten würde. In seinen Augen waren es ja gute Feldfrüchte, die besten. Und damit bewies Kain, dass er kein Vertrauen auf Gott hatte. Dass er letztlich nicht daran glaubte, dass Gott ihn gerecht spricht, dass Gott ihn annimmt, wenn er ein Tier opfert. Es ging ihm nicht um Gottes Anweisung, sondern es ging um seine Idee. Und wenn wir den Gesamtzusammenhang der Bibel lesen, Hebräer 9, Vers 22 sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung der Sünden. Und auch in 3. Mose 17 kann man lesen, dass Gott möchte, dass das Blut eines Tieres, damals zur alttestamentlichen Zeit, ausfließt zur Vergebung der Sünden, zur Bedeckung der Schuld. So ist Gott. Diesen Weg hatte Gott den Menschen gegeben und Kain ignoriert das und macht seine eigene Sache. Abel aber hat genau das getan. Er hat ein Tier geopfert. Und damit hat er etwas bewiesen, nämlich seinen Glauben, sein Vertrauen auf Gott. Deshalb wurde ihm auch, lesen wir hier, bezeugt, dass er gerecht ist. Das hat Gott über seine Gabe, über sein Tier, was er geopfert hat, er das bezeugt. Was meint aber die Bibel, wenn sie sagt, gerecht? In eigenen Worten würde ich sagen, gerecht heißt, mit Gott und mir ist alles im Reinen. Gott ist der Einzige, der mich gerecht sprechen kann, so wie Abel hier das Zeugnis erhalten hat von Gott, dass er gerecht ist. Und gerecht heißt, dass alle meine Sünde vor Gott vergeben ist und Gott mich jetzt nicht mehr als Sünder sieht, sondern eben als gerecht, angenommen von ihm. Ich frage dich, was für ein Zeugnis hast du von Gott? Bist du von Gott angenommen? Bist du gerecht erklärt durch ihn, weil du Vertrauen auf Jesus hast? Vertrauen in Jesus' Tod am Kreuz? Er war wie dieses Lamm, was Abel geschlachtet hat, unschuldig und hat sich selber hingegeben am Kreuz. Das ist jetzt Gottes Weg, um zu ihm zu kommen. Und wer Vertrauen darin hat, der ist genau wie Abel. Er vertraut dem Weg, den Gott gegeben hat. Oder kommst du zu Gott mit deiner eigenen Idee, so wie der Kain? Vielleicht vertraust du auf deine Taten. Vielleicht sitzt du jeden Morgen im Gottesdienst und du lobst Gott mit Liedern. Oder du arbeitest sogar in der Gemeinde mit. Aber ich sage dir, wenn du nicht dieses Vertrauen hast in Jesus allein zu deiner Rettung, dann weiß Gott eigentlich, dass du nicht gerecht bist, dass du nicht zu ihm gehörst, dass du nicht angenommen bist von ihm. Wer nicht den Weg wählt, den Gott geschenkt hat, um zu ihm zu kommen, um Vergebung zu erfahren, der zeigt halt keinen Glauben, kein Vertrauen. Wir lesen, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht. Kain hat so gehandelt. Er hat seinen eigenen Weg gewählt. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir sehen hier aber auch bei Abel, dass sich sein Vertrauen ja in der Tat zeigt. Er tut etwas, indem er auf dem Weg kommt, den Gott gegeben hat. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst dir, ich bin schon lange Christ, das mit Jesus, das habe ich verstanden, das habe ich gemacht. Was hat der Text dann noch für mich zu sagen? Ich glaube, dass wir immer mal wieder an diesem Punkt herausgefordert sind. Und zwar eigentlich dann, wenn wir Schuld auf uns laden vor Gott. Wenn wir etwas tun, wovon wir wissen, dass wir es nicht hätten machen sollen. Und dann kann ganz schnell der Zweifel reinkommen, oh, wie sieht mich Gott denn jetzt an? Ist jetzt zwischen mir und Gott immer noch alles im Reinen? Bin ich noch gerecht? Und da muss ich mich immer wieder daran erinnern, dass Gott uns ein für alle Mal gerecht erklärt, wenn wir durch Jesus zu ihm kommen. Dass das ein, im Englischen würde man sagen, done deal ist. Es ist einmal fertig. Dieses Vertrauen, dass ich durch Jesus Tod am Kreuz und nicht durch meine eigenen Taten gerecht bin, ja, das muss ich immer wieder mir vor Augen halten. Es ist Gottes Geschenk, es ist Gottes Gnade. Ich weiß zwar, wenn ich Schuld habe, dann trennt mich etwas in der Gemeinschaft zu ihm, aber die Beziehung zu ihm, die ist nicht beendet. Ich bin immer noch gerecht. William MacDonald hat mal gesagt, erst als ich gelernt hatte, dass Heilsgewissheit, also diese Gewissheit in mir selber, dass ich gerecht bin mit Gott, dass alles im Reinen ist, durch die Zusicherung des Wortes Gottes kommt und nicht aufgrund von Gefühlen, erst dann begann ich mich an meiner Errettung zu erfreuen. Die zweite Person, die ich heute Morgen mir mit euch angucken möchte, ist der Henoch. Eine Person, über die man sehr, sehr selten was hört und über die in der Bibel auch recht wenig steht. Über Henoch stehen ein paar Verse in 1. Mose 5, in dem Geschlechtsregister Adams und eine ganz kleine Textstelle im Judasbrief. Und hier diese Verse in Hebräer. Mehr gibt es über Henoch nicht. Henoch war der Ur-Ur-Ur-Urenkel von Adam, der siebte nach Adam. Und weil die Menschen damals so alt geworden sind, lebte der Henoch auch zum Teil zur selben Zeit mit dem Adam noch. Adam war noch am Leben. Denn Adam wurde 930 Jahre alt, heißt es in der Bibel. Und vom Henoch wird etwas Außergewöhnliches erzählt, nämlich, dass er entrückt wurde. Ich lese noch einmal die Verse. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott wohlgefallen habe. Wenn man diesen Bericht in 1. Mose 5 liest, wo der Henoch kurz drin vorkommt, dann fällt mir zumindest eine Sache auf. Bei all diesen Männern, die da genannt werden, da steht immer am Ende, und er starb. Und er starb, und er starb. Tod hat ganz klar seine Auswirkung gehabt. Er hat regiert über das Leben. Nur von Henoch steht da was anderes. Da steht, und er war nicht mehr. Er war nicht mehr zu finden, er war weg. Oder wie hier in dem Hebräerbrief steht, er war entrückt durch Gott. Und der Grund für diese Entrückung wird hier genannt in Hebräer. Sein Glaube, sein Vertrauen auf Gott. Was aber war denn Henochs Vertrauen? Das steht hier gar nicht in dem Text. Im alttestamentlichen Text steht, dass er mit Gott wandelte. Ich glaube, es gibt zwei Verse, die ihn wirklich nennen in diesem Bericht. Und in beiden Versen steht, und er wandelte mit Gott. Das zeigt, wie wichtig das war über das Leben von diesem Mann, von dem Henoch. Dass das sein Leben bestimmt hat. Das wurde über keinen anderen Menschen dort gesagt zu dieser Zeit. Und vielmehr war es so, dass drei Generationen nach dem Henoch Gott beschlossen hat, die Sintflut zu schicken, weil die Menschen so ein böses Herz hatten und die ganze Welt damit erfüllt hatten. Deswegen stach der Henoch total raus. Er war ganz anders. Henochs Beziehung hatte sicherlich wie bei Abel den gleichen Anfang, dass er durch so ein Tieropfer zu Gott kam, dass er sich eingestand, dass er ein schuldiger Mensch war und dass er darauf vertraut hat, dass Gott ihn gerecht macht. Aber wir lesen hier, er wandelte mit Gott. Was heißt das? Es heißt, dass er in all den alltäglichen Dingen diese Beziehung mit Gott geführt hat, den Austausch mit Gott. Wie alle Menschen damals musste der Henoch hart arbeiten, um zu überleben, um zu essen zu haben. Gott hatte den Ackerboden verflucht aufgrund der Sünde von Adam und Eva. Man liest auch von ihm, dass er mehrere Söhne und Töchter hatte. Er hatte eine Familie, wie wahrscheinlich die meisten von uns auch. Und auch dort muss seine Beziehung zu Gott ja zum Ausdruck gekommen sein. Also in seiner täglichen Arbeit, in seiner Familie, vielleicht die Menschen, die in seinem Umfeld gelebt haben. Dort hatte die Beziehung, sein Wandel mit Gott, eine Auswirkung. Im Gegenteil liest man von Henoch überhaupt nichts Außergewöhnliches. Er ist kein Held, der irgendwie was Großes sagt oder mal richtig auf den Putz haut, durch den Gott irgendwas Großes, Besonderes wirkt, sondern er ist ein ganz normaler Mensch. Aber er lebt im ständigen Austausch mit Gott. Man kann eigentlich zusammenfassend über den Henoch sagen, sein Leben auf dieser Erde hat er zum Gefallen Gottes gelebt. Er wollte Gott gefallen, er hat die Beziehung zu ihm gesucht, in allem. Seine Ausrichtung war, Gott zu gefallen und das durch sein Vertrauen, durch seinen Glauben. Das war der Glaube Henochs. Deswegen lesen wir hier, dass er entrückt wurde. Vers 6 sagt, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Ja, Henoch suchte Gott und er lebte sein Leben so, dass er Gott gefiel. Und darum hat Gott ihn auch belohnt, haben wir gerade in dem Vers 6 gelesen. Er hat ihn entrückt, zu sich genommen, auf übernatürliche Weise. Das lesen wir in der Bibel, glaube ich, nur noch von dem Elia, dass Gott das einmal tut. Und Jesus selber ist natürlich in den Himmel aufgefahren. Ich denke, wenn ich so über diesen Henoch nachdenke, dann hat er eigentlich ziemlich viel mit uns gemeinsam. Wir sind auch normale Menschen. Wir leben im Alltäglichen, in unserem Beruf. Wir leben in unseren Familien, in der Gemeinde. Und das hat mich irgendwie so herausgefordert und ich sehe einfach, dass ich dieses Vertrauen nötig habe, dieses Suchen nach Gott in meinem Leben. Und manchmal, wenn wir das nicht tun, dann liegt das vielleicht auch daran, dass wir das gar nicht vor Augen haben, dass Gott das auch belohnt. Das wird hier extra genannt und man sieht es ja auch im Leben vom Henoch. Vertrauen wird von Gott belohnt. Und ja, Gott möchte, dass wir ihn in allen unseren Alltagsdingen, so klein sie auch sind, dass wir ihn suchen, dass wir die Beziehung zu ihm leben. Und er wird auch in diesen kleinen Alltagsdingen belohnen. Es sind nicht immer Riesendinge. Und ich wünsche mir zum Beispiel, dass alles, was ich so an Sorgen habe oder auch an schönen Dingen im Leben, dass sich das unterordnet unter meine Beziehung zu Gott. Dass das Wichtigste ist, dass ich ihn suche. Und wenn ich das tue, dann darf ich mich aber auch zum Beispiel an den Vers klammern wie Philipper 4, Vers 6. Da heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung von Gott kund werden. Gott sagt hier in allen Dingen, in allen kleinen Alltagsdingen, kommt zu mir. Tun wir das? Lassen wir durch Gebet unseren Glauben an den Gott, der belohnt, zum Ausdruck kommen? Wenn ich über Henochs Geschichte noch weiter nachdenke, dann ist das ja auch ein Vorbild auf die Verheißung, die wir durch Gott bekommen haben. Gott hat uns das ewige Leben verheißen und so wie er den Henoch entrückt hat, können wir sagen, guck mal, dein Gott hat das schon mit Henoch gemacht, ihm ist nichts unmöglich. Ich glaube, wenn Jesus uns das sagt, dann können wir dem auch vertrauen, dass er das so meint, dass er uns einmal zu sich holen wird. In Johannes 14 sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Gott möchte aber auch, dass sich unser Leben um ihn dreht, dass wir ihn suchen, dass wir in der Beziehung mit ihm leben und dass jeder unserer Lebensbereiche daran eingeschlossen ist. Denn Gott ist absolut vertrauenswürdig, habe ich am Anfang gesagt. Es gibt keinen Bereich in unserem Leben, wo wir Gott nicht brauchen würden oder wo er nicht auch Segen schenken möchte. Vorhin habe ich euch gefragt, wie sah eure letzte Woche aus? Hast du in einer engen Beziehung mit Gott gelebt? Hast du die Notwendigkeit gesehen, ja, alle Bereiche deines Lebens vor ihn zu bringen? Oder hältst du ihm etwas vor? Eine Sache, wo du einfach nicht zu Gott mitkommst. Hätten wir die Zeit jetzt gehabt, dann hätten wir noch über den Noah, über den Abraham, die Sarah, den Isaak und alle anderen danach drüber nachdenken können und darüber nachdenken können, was deren Glauben ausgemacht hat. Dann hätten wir sicherlich gesehen, dass sie durch Glauben gehorsam geworden sind, dass sie durch Glauben verkündigt haben über Gott, dass sie durch Glauben geleitet wurden in ein Land, das sie nicht kannten, dass sie in diesem Land durch Glauben gelebt haben als Fremdlinge, dass sie durch Glauben Kraft erhalten haben und dass viele Dinge zum Segen wurden aufgrund ihres Glaubens. Aber dafür reicht leider die Zeit heute nicht. Ich habe zum Abschluss noch eine Sache.